Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, ich habe die Ehre und das Vergnügen, euch zu begrüßen zum heutigen Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, vis-à-vis sitzt der Stefan Jütte. Zum Wohl.
Zum Wohl, Felix.
Und neben zwischen uns sitzt die Ivana Mehr. Hallo Ivana.
Hoi.
Schön, bist du da. Ivana. Die Ivana Mehr, sie arbeitet bei der Abteilung für Kirchenentwicklung bei der reformierten Landeskirche und ist dort verantwortlich für den Fachbereich Migration. Und natürlich jetzt sehr engagiert rund um die Unterbringung, Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine, wo sich ja auch viele Kirchengemeinden stark engagieren. Und bevor ich jetzt da vermute, was du wahrscheinlich machst, Ivana, erzähl uns doch mal, was du machst, wie einfach so einen normalen Alltagstag von dir aussieht, was es wahrscheinlich nicht gibt, weil jeder Tag anders ist, nehme ich an.
Ja, genau, das gibt es eigentlich nicht, aber angestellt bin ich als Fachmitarbeiterin Migration, eben bei der Abteilung Kirchenentwicklung in der Diakonie. Und mein Auftrag ist, für die Kirchengemeinden im ganzen Kanton Zürich Ansprechperson sein für Migration, Flüchtlingsarbeit. Das heisst, wenn Kirchengemeinden Projekte aufgleisen oder vielleicht wollen aufgleisen und so ein bisschen das Vorgehen besprechen oder so ein bisschen Know-how abholen, bin ich da. Ich tue aber auch, und das ist jetzt ganz neu, seit 2021, letztes Jahr, haben wir ein kantonales Förderprogramm, das wir als Kirche ökumenisch umsetzen. Das ist auch etwa zu 20%. Das ist das Tandemprogramm für Geflüchtete, wo also Kirchengemeinden, also Koordinationspersonen in den Kirchengemeinden Tandems aufgleisen und begleiten, und wir geben den fachlichen Support. Und dann ist es auch noch ein Teil natürlich gegenüber dem Kirchenrat Ansprechperson sein, wenn es Geschäfte gibt, wenn der Kirchenrat sich überlegt, ob man vielleicht mit einer Medienmitteilung raus oder wenn es zum Beispiel Vernehmlassungen gibt zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen mit Migration, dann bin ich involviert. Also es ist so ein bisschen ein Sammelsurium aus verschiedenen Sachen. Und jetzt aktuell natürlich ganz fest in der Frage Ukraine und so ein bisschen von der Landeskirche aus, ein bisschen Unterstützung, bisschen wo, was, wie, ein bisschen auseinanderbeindeln, Informationen geben für die Kirchengemeinde und Ansprechperson sein.
Jetzt in dieser ganzen Frage, Ukraine-Flüchtlinge, sind ja ganz viele Kreise involviert, NGOs, die Behörden. Für was braucht es dort genau die Kirche? Also was wäre die Nische, wo du sagst, da braucht es uns jetzt?
Also ich sehe auch in der letzten, einfach im Verlauf der letzten Jahre, die Kirche ist immer dann gefragt, wenn ganz schnell Sachen müssen aufgeleistet werden. In einer akuten Notsituation wie jetzt, dass sehr viele Geflüchtete in die Gemeinden kommen, dann sind Kirchengemeinden eigentlich immer die, die vor Ort rum sind, die Ressourcen haben. Sie haben Räume, sie haben vielleicht leerstehende Pfarrhäuser, sie haben Personal, sie haben auch finanzielle Möglichkeiten. Und sie sind eben lokal wirklich schon vernetzt, im Idealfall mit politischen Gemeinden, mit Vereinen und so weiter. Das heisst, sie können in relativ kurzer Zeit ganz rasch reagieren, und das hat man auch jetzt wieder gezeigt, dass sie das gemacht haben.
Jetzt stelle ich mir so vor, du bist so ein bisschen der Schreibtisch, wo ganz viel zusammenläuft. Oder? Also, du bekommst mit, was in Gemeinden los ist, du bekommst mit, welche Fragen sich der Kirchenrat stellt. Höchstwahrscheinlich bist du auch vernetzt mit anderen NGOs, NPOs, die in diesem Bereich arbeiten. Wenn jetzt so, müsste ich sagen, das sind so die drängenden, grossen Fragen oder Probleme, wo im Moment viele Menschen, die mit Geflüchteten aus der Ukraine zu tun haben, dran sind. Was wäre das so?
Also jetzt vielleicht noch, also das war sicher auch in der Anfangszeit ganz fest der Fall gewesen. Wie geht das Ganze mit Registrierung? Wann kommen die Leute wirklich das Geld über? Wann haben sie den Anspruch? Und wo müssen sie sich überall melden? Und am Anfang war es zum Beispiel auch gewesen, müssen sie jetzt ein Konto haben oder wird das bar ausgezahlt? Und das Problem ist wirklich auch, dass es von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich läuft.
Okay.
So diese Sachen. Und dann natürlich bei der privaten Unterbringung, vor allem wenn es im eigenen Haushalt ist, da haben, glaube ich, viele Leute, also das ist jetzt nicht nur kirchlich, sondern einfach allgemein, man hat ja gehört, wie viele Leute sich bei Campax gemeldet haben, aus einem ersten Impuls, ich muss etwas machen, ich muss irgendeine Verantwortung wahrnehmen in dem Ganzen, sich gemeldet. Und da wissen wir mittlerweile, dass das nicht immer ganz einfach ist. Also das, ja.
Ja, ich bin froh, dass du das gerade selber ansprichst, weil das ist ja wirklich berührend gewesen, wie viele Leute sich wirklich in kürzester Zeit entschieden haben, Platz zu schaffen, sich Zeit zu nehmen, sich wirklich zu engagieren. Jetzt habe ich aber so aus den Medien auch immer wieder nehmen, dass das zum Teil dann nicht immer so gelaufen ist, wie sich die Leute das vorgestellt haben, dass sie auch enttäuscht sind. Was sind die Probleme, die sich denen gestellt haben? Mhm. Und die Registrierung, ist es viel Administration? Oder?
Das gehört mir auch, natürlich, dass je nachdem, wie die Geflüchteten dann zu den Gastgebern gefunden haben, wenn das noch vor dem Registrieren war, dann kommen all die Fragen von den administrativen Abläufen, Unterstützung, wo sich viel allein gelassen fühlen von den Behörden. Das ist sicher ein Punkt. Aber ich glaube, das ist nicht der wichtigste Punkt. Also, das ist jetzt meine Einschätzung. Ich habe das Gefühl, es ist so, dass man vielleicht ein bisschen romantische Vorstellungen gehabt hat oder sich das Zusammenleben vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt hat. Man hat ja häufig auch gelesen, ja, das ist ja ein ähnlicher Kulturkreis. Aber mit dem hat es eigentlich gar nichts zu tun. Man muss sich vorstellen, das sind Leute, die Hals über Kopf ihre Heimat verlassen haben, mit Angst, mit, sie haben Leute zurückgelassen, also nächste Leute, Söhne, Väter, Grossväter, sind in die Schweiz gekommen. Und was man jetzt so hört, also die einen sind natürlich dann erstaunt, ja, die Leute, die sind den ganzen Tag am Handy. Aber das ist natürlich nicht erstaunlich, wenn man jemanden hat, der vielleicht in einer eingekesselten Stadt wohnt und vielleicht der Kontakt abgebrochen ist. Also so diese Sachen. Die Leute haben Bedarf, um sich zurückzuziehen und sie sind einfach in einem anderen Film. Es sind nicht Feriengäste, es sind auch nicht Leute auf dem Sprachaufenthalt. Oder wir haben auch schon von Geschichten gehört, dass eine Gastgeberin sagt, ja, ich kann nicht schlafen, weil meine ukrainischen Geflüchteten, die ich aufgenommen habe, die sind die ganze Nacht wach, sie telefonieren, sie brüllen, ich höre das, ich kann nicht schlafen, ich muss um 6 Uhr morgens auf. Nehme ich die Leute zurück. Also es ist, ja, es sind so diese Sachen.
Mhm. Aber jetzt, was du erzählst, ist ja nicht wahnsinnig erstaunlich, oder man könnte sagen, es ist ein bisschen absehbar gewesen. Mhm. Also das ist eine mega Herausforderung. Es ist eben eine reine Platzfrage vielleicht. Ist man da auch ein bisschen reingerasselt im Sinn, dass sich einfach können melden, wer will? Und man die Gastgeberinnen und Gastgeber jetzt ein bisschen zu wenig auf die Aufgabe vorbereitet hat? Also hat es da so quasi nicht gerade das Casting, aber zumindest so eine kritische Rückfrage braucht, traut sie sich das zu? Eben, das ist nicht einfach wie ein Austauschstudentin, die 3 Monate bei ihnen ist, sondern das sind Leute mit ganz einem schweren Rucksack. Eben, es ist ja nicht ein Kulturaustauschprojekt, wie irgendwie zusammen zur Nacht oder so, wo man ein bisschen zum Kennenlernen geht. Also hat es da auch von der Behörde vielleicht ein bisschen kritisches Nachfragen gebraucht und sehen wir jetzt, dass das gefehlt hat?
Also es hat wie zwei Wege von der Vermittlung in die privaten Haushalte. Oder? Es hat einerseits direkt aus den Bundesasylzentren hat es die Vermittlung gegeben, die die Schweizerische Flüchtlingshilfe zusammen mit der Datenbank von Campax direkt aus den Bundesasylzentren die Vermittlungen gemacht hat. Und gemacht hat, ohne mit den politischen Behörden, also politischen Gemeinden, das abzusprechen, sondern man hat geschaut, wer ist da, wo können wir die Leute vermitteln. Man hat dann schon mit den privaten Gastgebern, man hat einen Fragebogen ausfüllen, man hat Bilder auch aufladen von der Wohnunterkunft und dann hat man aber sehr pragmatisch, dann war vielleicht eine Familie da gewesen und man hat dann diese Gastfamilie angerufen und gefragt, sind ihr jetzt bereit, wir hätten jemanden, der heute würde kommen. Ja, da kann man schon kritisch sehen. Ich glaube, es ist vieles unter Zeitnot passiert. Und dann gibt es noch andere Vermittlungen, zum Beispiel im Kanton Zürich haben wir allen Kirchengemeinden geraten, dönt euch bei dieser extra installierten Anlaufstelle vom kantonalen Sozialamt melden. wo dann eine erste Aufnahme macht von dem Angebot, auch mittels Fragebogen ein bisschen näher ausfragt, was ist das für ein Angebot. Nur schon das ist eine kleine Hürde, dass man sich gewisse Fragen muss, überlegen muss. Und das kantonale Sozialamt hat dann der politischen Gemeinde diese Angaben weitergeleitet, weil schlussendlich ist es in der Verantwortung der politischen Gemeinde zu schauen, wo wir Geflüchtete, die uns zugeteilt worden sind, unterbringen. Dann wir sie bei diesen privaten Angebot unterbringen oder vielleicht bei Kollektivunterkünften von der eigenen Gemeinde. Und dort ist auch, je nachdem, Gemeinden sind da sehr unterschiedlich vorgegangen. Also Stadt Zürich und Winterthur sind sehr, sehr vorsichtig mit privaten Unterbringungen. Sie sagen, das ist wirklich der letzte Notnagel. Also wir versuchen, das anders zu lösen, abgeschlossene Wohneinheiten anzumieten, zuerst mit Kollektivunterkünften zu arbeiten, weil sie sich eben sehr wohl bewusst sind, dass das nur eine Zwischenlösung kann sein oder einfach für eine, und schwierig kann sein. Das ist auch noch etwas, was mich beschäftigt. Man hat ja am Anfang gesagt, mindestens 3 Monate muss man sich können verpflichten. Was passiert vielleicht im August, September, wo dann die 3 Monate bei vielen dann abgelaufen sind, gibt es dort nochmal eine neue Welle, wo man viel, viel Wohnraum muss suchen neu.
Eben, es ist klar, es ist jetzt ein bisschen bequem, da am Stammtisch irgendwie darüber zu reden, was man anders jetzt machen und so. Das ist mir schon klar. Also wir waren in einer akuten Notsituation gewesen und eben die Solidarität ist extrem wichtig und gut gewesen. Aber es ist ja häufig so, man hat so verschiedene Phasen, eben die absolute Notsituation, wo man bewältigt hat und dass man die, dass dann nicht alles gut geht, das liegt in der Natur von der Sache. Was würdest du sagen, aber in welcher Phase sind wir jetzt? Also sind wir immer noch in dieser Notsituation, wo es halt schwierig ist und man das ein bisschen muss aushalten und probieren, in geordnete Bahnen zu lenken? Oder sind wir schon in einer zweiten, strukturierteren Phase?
Was ich höre, dass sich die Situation schon ein bisschen beruhigt hat, dass es klarer ist, wer macht was, wenn und wie. Also ja, das hat sich schon ein bisschen beruhigt. Man hat schon gewisse Strukturen wieder können, so weit rauffahren, dass man besser damit schlagkommt. Auch seitens Staatssekretariat für Migration ist vieles jetzt einfacher. Also schon länger ist es möglich, dass man sich zuerst online vorregistriert, dass man nachher einen Termin bekommt und erst
also
dann weiss.
Also das sind
die Geflüchteten, genau, für den Schutzstatus S. Am Anfang war es so, man hat sie einfach in die Bundesasylzentren geschickt und das waren lange Schlangen vorher dran. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir müssen eine andere Lösung haben. Und das war sehr schnell dann gewesen. Man konnte sich vorregistrieren, dann war man auch krankenversichert gewesen. Und aber für den definitiven Status hat man dann einfach einen Termin bekommen, wenn dass man muss physisch vorbei mit Fingerabdruck und so weiter. Also das ist schon mal sehr gut. Und ja, was ich höre, ich bin natürlich nicht an der Front, aber ich höre schon von der Stadt Zürich zum Beispiel, es hat sich beruhigt, auch so ein bisschen die runden Tisch, die man am Anfang einberufen hat. Es hat zum Beispiel in der Stadt Zürich einen gegeben, wo auch kirchliche Akteure eingeladen worden sind, nebst staatlichen Stellen und anderen Hilfswerken. Da hat es einmal so ein Treffen gegeben und das war sehr gut gewesen. Und jetzt ist so wie in der Runde, braucht es das nochmal jetzt? Oder so die Einschätzung ist eigentlich, es ist jetzt besser. Dass man besser weiss, wer macht was und wo. Und ja, vielleicht auch mit dem Entscheid vom SEM, also Staatssekretariat für Migration, dass man jetzt den Verteilschlüssel auf Kantone wirklich anwendet. Das ist ja etwas, was am Anfang ganz fest war. Die Leute sind ja in der Regel mit dem Nachtzug von Budapest, von Wien, sind am HB in Zürich gelandet. Und viele wollten in Zürich bleiben, in der Stadt Zürich. Dann ist aber auch die Stadt Basel oder der Kanton Bern sehr stark in dem Sinn belastet, in Anführungszeichen, gewesen, weil es dort schon ukrainische Communities gibt. Also ganz viele sind ja sowieso privat untergekommen bei Familie, Verwandte, Freunde. Und das ist ja jetzt seit ein paar Wochen so, dass das nicht mehr geht, dass die Leute dürfen selber aussuchen, wo sie wohnen wollen. Sondern sie werden zugeteilt. Man berücksichtigt nach wie vor, hat es familiäre Bindungen, sind Leute schon familiäre Bindungen, eben, sind schon Leute da im Kanton, dann tut man sie nicht irgendwie anders platzieren. Aber ja, die freie Niederlassung ist nicht mehr gewährleistet. Also sie werden zugeteilt. Und das gibt natürlich jetzt schon eine bessere Verteilung. Es gibt Kantone, die noch nicht so viele Leute aufgenommen haben. Und das entlastet jetzt die anderen Kantone, die schon sehr viel haben. Das ist sicher auch ein Effekt. Mhm. Aber es sind nach wie vor sehr viele Leute. Also zu Spitzenzeiten sind 1400 Leute pro Tag haben in der Schweiz einen Schutzstatus S beantragt. Mhm. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber es bewegt sich immer noch in sehr hohem sehr hoch. Also die Zahlen sind immer noch zwischen 700 und 1000 pro Tag, mhm. meines Wissens. Und wir sind ja jetzt bald knacken wir auch die 50'000 Grenze. Also innerhalb von wenigen Wochen sind 50'000 Personen registriert worden für den Schutzstatus S. Im Vergleich 2015 und 2016, das sind auch sehr hohe Zahlen gewesen. 2015 haben wir knapp 40'000 gehabt, aber aufs ganze Jahr verteilt. Ja, genau. Und da gehen jetzt halt Spekulationen, oder? Wie viel müssen wir noch erwarten? Mhm. Es hat ziemlich am Anfang so Zahlen gegeben, bis Ende Jahr 300'000 Menschen. Mhm. Und jetzt ist so eine Zahl im Raum 150 bis irgendwie im Herbst 150'000. Und da redet man jetzt auch davon, und da gibt es auch Beispiele in Bern, dass man Dörfer, so Containerdörfer erstellen, weil es vielleicht anders gar nicht geht.
Genau, also dort, wo ich wohne, ist das jetzt gerade geplant in Bern, also gerade in der Nähe von der Länggasse. Du hast jetzt gerade die letzte Migrationskrise, wenn man so sagen, angesprochen, und die haben ja dort den Fluchtpunkt gegründet. Wenn du jetzt so darüber leist, was gegangen ist in den letzten Wochen, dann würdest du sagen, habt ihr schon wertvolle Erfahrungen gehabt, die geholfen haben? Oder ist das einfach überhaupt nicht vergleichbar gewesen und eine komplett andere Situation, was ich euch das mal als Aufgabe gestellt hat?
Ja, ich habe das Gefühl, die Kirchengemeinden haben sehr viel können profitieren von diesen Erfahrungen, von dieser letzten Welle. Und zwar, also bemerkbar hat sich das jetzt für mich persönlich vor allem Anfang März gemacht. Wir haben im Verlauf von März so 4 verschiedene Netzwerktreffen in den Regionen gehabt. Netzwerktreffen, kirchliche Flüchtlingsarbeit. Das ist ein Gefäß, das wir zweimal im Jahr haben, ökumenisch. Und es hat sich gerade so getroffen, die sind sowieso auf den März geplant gewesen. Und das war gut gewesen. Es war sehr rege besucht gewesen. Und was wir dort so festgestellt haben, die Leute sind das sind verschiedene Leute aus Kirchengemeinden, von Behörden zu Pfarrpersonen, Sozialdiakonie, auch sehr engagierte Freiwillige. Die waren an diesen Netzwerktreffen gewesen. Und was ich das Gefühl hatte, sie haben wie so die Ruhe bewahrt. Also sie haben gewusst, jetzt müssen wir mal abwarten, was kommt. Wenn es nötig ist, fahren wir die Netzwerke auf, lokal, die wir schon seit damals haben. Also runde Tisch zum Beispiel, mit politischer Gemeinde, Schulgemeinde, Polizei, Kirche. Es hat schon da und dort Kirchengemeinden gegeben, die so ein bisschen nervös worden sind am Anfang. Aber ich glaube, viele, die eben sich schon in der Flüchtlingsarbeit engagieren, seit längerem, die haben gewisse Ruhe bewahrt. Sie haben, wie gesagt, hey, vieles, was wir schon haben, also unsere Deutschkurse, unsere Treffpunkte, unsere vielleicht Freizeitaktivitäten, die wir jetzt schon haben, die können wir einfach wieder rauffahren. Oder vielleicht gibt es neue Bedürfnisse, dann können wir Neues schaffen. Ja. Ich glaube, im Vertrauen darum, dass sich auch wieder werden Freiwillige zur Verfügung stellen, wie das ja damals schon so war, 2015, 2016. Ich habe dort noch nicht bei der Kirche gearbeitet, sondern beim Roten Kreuz. Ich kann es von den Hilfswerken sagen, aber ich habe es auch gehört von den Kirchen. Es sind wahnsinnig viele Freiwillige, haben sich gemeldet, haben etwas wollen machen, 2015, 2016. Und das ist, glaube ich, jetzt ähnlich. Also ich höre das bei einer freiwilligen Anlaufstelle von der Stadt Zürich. Die haben zum Teil 200 Mails am Tag von Leuten, die etwas machen wollen. Wahnsinn, ja. Und es ist viel Know-how da, und wo die Kirchen jetzt zurückgreifen können. Ja.
Wir haben das so ein bisschen gemerkt in der Kirchengemeinde, wo ich daheim bin, dass man auch ein ganz starkes Verantwortungsgefühl hatte gegenüber Geflüchteten aus Afghanistan oder aus Syrien, wo man sagt, hey, die dürfen wir jetzt aber ja nicht vergessen. Oder? Also die sind ja zum Teil schon jahrelang jetzt da und haben ehrlich gesagt keine wahnsinnig grosse Zukunft vor Augen, sehr viel Ungewissheit auch und ja, man hat zusammen mit der Kirchengemeinde, mit ihnen Projekte entwickelt, verschiedene Austauschformen und so. Und es hat irgendwo auch eine Angst gegeben, in den freiwilligen Teams, dass man sagt, hey, können die jetzt alle einfach vergessen, oder? Mhm. Wenn jetzt die Neuen kommen. Ist das etwas, was du auch mitbekommen hast bei deiner Arbeit?
Ja, die Angst ist dort auch im März an diesen Treffen sehr deutlich geworden. Also Angst oder auch, nein, einfach, dass sie gesagt haben, hey, die Arbeit, die wir jetzt machen, die wird auf jeden Fall weitergeführt, die ist nötig, die ist wichtig. Und es hat zum Teil auch Gruppen, die gesagt haben, wir haben jetzt keine Zeit noch für ukrainische Geflüchtete, da muss eine neue Gruppe hin, weil wir sind beschäftigt mit Rekursschreiben, mit Begleitung individuell, aber weil viele Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, haben auch nicht einen anerkannten Asylstatus, das muss man auch wissen. Die meisten kommen einen Schutzstatus F, also nein, es ist nicht Schutzstatus S, sondern F, sondern es ist eine vorläufige Aufnahme als Flüchtling. F, das ist der Status, den die meisten Kriegsflüchtlinge bekommen. Der ist finanziell ungefähr vergleichbar, was sie bekommen mit dem Schutzstatus S, aber in vielem schlechter gestellt.
Was heisst das?
Ja, das heisst, ich kann jetzt für den Kanton Zürich reden, aber da ist es auch von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Also sie kommen nicht Sozialhilfe über, die existenzsichernd ist, sondern sie können bis zu einem Drittel von der Sozialhilfe überkommen. Pro Gemeinde. Es gibt da keine Richtlinien, die Gemeinden verbindend verpflichtet, so und so viel auszuzahlen. Das ist sehr wenig Geld und das kommt jetzt eigentlich erst vor, wie wenig das ist. Weil man merkt, eben, Ukrainerinnen und Ukrainer stehen zum Teil bei Essensabgaben an, wo man gratis Essen überkommt und dann fragt sich der eine oder andere, wie ist das möglich? Aber es ist die Realität für ganz, ganz viele Personen, die Kriegsflüchtlinge sind, dass sie mit so wenig Geld auskommen müssen. Ja, und ja, eben, es ist eine gewisse Schlechterstellung im Sinne von, dass jetzt Kriegsflüchtlinge mit vorläufiger Aufnahme F, sie sind zum Beispiel nicht berechtigt, den Familiennachzug zu holen. Also sie erst frühestens nach 3 Jahren und frühestens, wenn sie finanziell unabhängig sind und eine entsprechende Wohnsituation haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist das eine, was sehr störend ist. Und das zweite ist, dass sie keine Reisefreiheit haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel vielleicht Verwandtschaft, Familie in Deutschland wohnt, vielleicht 20 Kilometer auf der anderen Seite der Grenze und sie dürfen sich nicht sehen. Und das ist natürlich ein sehr massiver Einschnitt auch und hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Leute und behindert in meinen Augen eine nachhaltige und gesunde Integration.
Ich möchte dort gerne schnell anhängen. Ich war letzte Woche beim Coiffeur und mein Coiffeur ist aus Syrien ursprünglich. Und wir haben ein bisschen zusammen geschwätzt und er ist viel zu höflich, um sich von sich aus aufzuregen über das, was jetzt passiert. Oder? Also er hätte das gar nicht angesprochen. Aber ich habe dann halt gleich gefragt, wie er das jetzt so erlebt. Und dann hat er gesagt, also das Schlimmste für ihn sei eigentlich, dass jetzt bei den Ukrainerinnen und Ukrainern alle Schweizer sagen, ja, die gehen sowieso wieder zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Und bei ihnen hat niemand gedacht, dass irgendjemand je wieder nach Syrien zurück will. Und er hat gesagt, das sei eigentlich für ihn wie das Schlimmste am Ganzen, dass man sich nicht hätte können vorstellen, dass er eigentlich mega gerne in sein Land zurück würde. Wieder, oder? Also, weil das nachher bei ihm so wie ausgelöst hat, alle hier denken, ich komme aus so einem furchtbaren Land, da kann gar niemand mehr je wieder her wollen. Und er hat gesagt, die müssten gar nicht so Angst haben, wir würden sofort wieder zurückgehen, oder? Wenn das gut ist. Und er hat gesagt, oder? Das ist etwas, wo jeden Tag hoffst und dir ausmalst, wie das ist, wenn das wieder geht. Oder? Da denke ich mir irgendwie schon noch verrückt. Also ich verstand natürlich, dass wenn jetzt kannst sagen, in der Ukraine ist Krieg, dann brauchst du eine schnelle Lösung. Oder? Also Parallelen wäre, wir haben es bei Covid gesehen, wenn du sagst, es ist Pandemie, dann brauchst du eine schnelle Lösung, die einfach für alle das Gleiche gilt. Und auf der anderen Seite, ja, jetzt denkt es mir dort schon verrückt, dass man in einem Fall wie Syrien, wo ja wirklich Krieg war, also wo Städte sind zerbombt worden, so, das so ganz anders eingeschätzt hat.
Ja, je nachdem, wie viele Leute dort gekommen wären, wäre es vielleicht auch aktiviert worden, der Schutzstatus S. Das wissen wir einfach nicht. Oder ich meine, in der Zwischenzeit hat es ja eine Revision vom vom Gesetz, Asylgesetz gegeben. Das heisst, ab 2019 ist es ja so, dass das Asylverfahren kürzer dauert. Dass man bei einem grossen Teil schon nach 3 Monaten kann sagen, ob sie in der Schweiz bleiben oder nicht, oder ob das Verfahren erweitert wird. Und nach einem Jahr sollten praktisch alle, also sollten nur noch einen kleinen Teil nicht wissen, wie ist das Asylgesuch beurteilt. Also gibt es eine Bleibeperspektive in der Schweiz oder nicht. Und vorher ist das viel länger gegangen. Also ich kenne auch Leute, aber das ist nochmal vielleicht 20 Jahre zurück, die haben 10 Jahre sind die Asylsuchend gewesen. Und etwas hat sich auch noch geändert. Also das Asylverfahren, vor allem in diesen 3 Monaten, wo die meisten sollen, schon mal eine Antwort bekommen, die sind ja jetzt in Bundesasylzentren. Und das ist jetzt wie so vorgeschrieben. Nur die nachher ins erweiterte Verfahren kommen, kommen in die kantonalen Zentren. Und das, also der Bund hat ja jetzt Bundesplätze auf 9'000 erhöht, vielleicht jetzt auch noch auf mehr, aber am Anfang sind das vielleicht 3'000 Plätze gewesen. Ja. Das ist also sehr schnell klar gewesen, mit dem regulären Asylverfahren werden wir dieser Herausforderung nicht gerecht. Also können wir einfach nicht. Es würde zu lang gehen.
Was vorher theoretisch ist möglich gewesen, oder? Wenn du sagst, 40'000 im Jahr und 3 Monate, also kannst du quasi wie 40 durch 3, dann bist du etwa bei 10. Also geht das auch wirklich fast auf dort? Oder?
Also ja. Also und dort war es eben noch ein anderes Asylverfahren, das noch ein bisschen anders funktioniert hat. Ja, ich glaube, man hätte wie etwas machen müssen. Und dann kommt halt dazu, jetzt, was die Reisefreiheit anbelangt, oder? Ukrainerinnen, Ukrainer dürfen sich sowieso visumsfrei in Europa bewegen. Heisst auch, hat Auswirkungen auf Familiennachzug und so. Und das sind, ja, es wird ja viel diskutiert, ist das jetzt bewusst so gewollt, dass man Ukrainerinnen und Ukrainer anders behandelt und ihnen mehr Recht gibt? Oder gibt es einfach auch gesetzliche Grundlagen, wo das gar nicht würde ermöglichen, dass man ihnen jetzt Reisefreiheit würde beschränken? Und mein Standpunkt ist so, ich unterstelle eigentlich niemandem irgendwie rassistische Überlegungen, dass man jetzt den ukrainischen Geflüchteten mehr ermöglichen will. Ich glaube einfach, eben, es sind unterschiedliche Verträge und unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, wo Unterschied machen. Aber
Aber besteht nicht, eben, es ist ja ein bisschen eine Gefahr, das dann gegeneinander auszuspielen oder zu vergleichen. Also vorher haben wir ja darüber geredet, eben, Fluchtpunkt, das Engagement in vielen, gerade Kirchengemeinden und auch über Kirchengemeinden aus, für Menschen aus Syrien und Afghanistan, also das Metzen so ein bisschen, ich weiss auch nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, man sucht dann immer irgendein Haar in der Suppe oder irgendeine Ungerechtigkeit oder irgendwie, sind immer andere Situationen und wenn jetzt Menschen solidarisch und empathisch sind, mit diesen Menschen aus der Ukraine, dann ist das zuerst mal einfach gut. Mhm. Also überhaupt, ich finde, Empathie lässt sich ja nicht verordnen. Das ist etwas, wo selektiv ist, wo unmittelbar ist. Mhm. Und es geht uns ja allen so. Wir sind unterschiedlich betroffen von Krisen, von Nachrichten. Und der Krieg ist jetzt halt etwas, wo einem einfach schon sehr unmittelbar schockiert, die Nähe, die ganzen Auswirkungen, die es kann haben auf Europa. Das finde ich irgendwie menschlich und dann ein bisschen schwierig, quasi Leute niedere Motive zu unterstellen, die jetzt einfach helfen und betroffen sind. Oder?
Weißt du, das finde ich eben auch, es stimmt nicht. Also, das habe ich wirklich anders erlebt. Also, bei der letzten Flüchtlingskrise ist einfach bei uns so gesehen, es haben relativ viele Menschen den Wohnraum bekommen bei uns im Quartier. Und die Leute sind sehr betroffen gewesen und haben gesammelt und haben sich engagiert und haben gemacht. Also das ist nicht so gesehen, dass denen einfach gleich gewesen. Ich sehe auch nicht das Problem auf der Ebene vom persönlichen Involvement. Also wie die Leute, die etwas haben können machen, haben auch dann wirklich schon viel gemacht. Also so war eben meine Erfahrung damit. Dort sehe ich nicht das Problem. Aber Was ich schon krass finde, ist eine gewisse Art von Gesetzgebung und Bürokratie, die wir haben, wo jetzt einfach Menschen, die eine ganz ähnliche Erfahrung machen, einfach rein nach ihrem Pass anders beurteilt. Also am 1. Mai haben wir in der offenen Heiligen Geist in Bern so eine Poetry Slam oben gehabt. Und dann ist eine Frau auftreten, ich weiss wirklich den Namen nicht mehr, ich weiss einfach, sie kommt aus einem afrikanischen Land, hat aber vorher jahrelang in der Ukraine gelebt, also hat dort ihr Leben gehabt, ist aber nicht Ukrainerin und ist jetzt geflüchtet wegen dem Krieg. Und für sie gilt natürlich es nicht.
Mal.
Nein.
Mal, wenn man,
also ich kenne Beispiele.
Ja. Also ich habe gerade das letzte gelesen, das, müsst mal, das weißt du wahrscheinlich. Ich habe gemeint, wenn man Aufenthaltsrecht hat in der Ukraine, kann man kommen. Es ist keine Frage vom Pass, oder?
Ja, also ich ist mir jetzt gerade gestern berichtet worden, es gibt eine afghanische Familie, die ist ein paar Monate in der Ukraine gewesen, also als geflüchtete Familie.
Ja.
Und dann ist dort der Krieg ausgebrochen. Man muss sich auch das vorstellen. Oder? Das ist ja schrecklich. Und die Familie ist jetzt in die Schweiz gekommen und hat jetzt auch den Schutzstatus S bekommen. Okay. Ich glaube, da schaut man so ein bisschen individuell. Ja. Oder was ist. Aber ja, das hat es natürlich auch gegeben. Und das sind ganz am Anfang ganz schreckliche Berichte gewesen, dass zum Beispiel die polnische Grenze dann nicht für alle so durchlässig gewesen ist. Man hat dann gewisse Leute zurückgewiesen und man hat sie also wirklich handgreiflich zurückgedrängt, dass sie nicht auf Polen können einreisen können. Und das hat sich, glaube ich, jetzt, hoffe ich, verbessert, aber das sind ganz hässliche
Also das Kriterium ist, wer über eine feste Aufenthaltsbewilligung verfügt hat in der Ukraine, kann den Schutzstatus S beantragen. Ja. Also das heisst, es ist, man muss nicht einbürgerte Ukrainerin sein. So.
Okay, das ja. Weißt du, was ich damit meine, ist, es gibt ja im Prinzip wie so etwas, wie ein basales Rechtsempfinden. Dass man irgendwie sagt, Menschen, die nicht mehr leben, die jetzt Bomben runterfallen, die dürfen flüchten. Und die sollten wir aufnehmen. Und zwar jetzt unabhängig davon, wo sie vorher gewohnt haben oder wo sie auf die Welt gekommen sind oder irgendetwas. Das wäre doch irgendwie so ein Rechtsempfinden, das man hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns diesen Fall jetzt gar nicht irgendwie sollte skeptisch machen in der Richtung, oh, wir tun aber die Ukraine bevorzugen oder so, sondern eigentlich zeigt die Absurdität von dem Denken, wo wir vorher jahrelang gelebt haben.
Aber das stimmt doch so nicht. Also unser Asylwesen basiert ja genau auf dem Grundsatz, dass Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, Asyl bekommen bei uns. Solange sie an Leib und Leben bedroht sind und nachher läuft der Status ab und entweder eben, kommen sie dann durch Härtefall oder Integration eine Aufenthaltsbewilligung über oder sie gehen zurück. Also das ist ja der Grundsatz von unserem Asylrecht. Das Problem ist einfach, dass wir keinen anderen Weg haben in die Schweiz, aus allen Ländern, wo eben nicht Personenfreizügigkeit sind und dass das Asylrecht von vielen gebraucht wird, wo also, oder gewählt wird der Weg, in so klar in diesen Kriterien nicht erfassbar sind, oder? Aber wenn jetzt bei Syrien ist es ja auch klar gewesen, also da müssen wir jetzt jemand erzählen, dass jemand aus Aleppo dahin geflüchtet ist und kein Asyl bekommen
hat, also, weil man das nicht glaubt.
Nein,
aber das ist etwas, aber das ist eine andere Frage.
Gerade anhängen. Also, er kommt nicht Asyl über. Das ist genau das.
Er wird als Flüchtling aufgenommen.
Also er, also oder für Asyl überzukommen, F genau. Also ja. F, vorläufige Aufnahme als Ausländer.
Genau.
Und Asyl kommen dann Leute über, wirklich, die nicht nur den Krieg oder irgendeine Naturkatastrophe oder so sie zwingt, das Land zu verlassen, sondern dass sie individuell bedroht sind, aufgrund von individuellen Gründen. Das heisst, auch wenn der Krieg vorbei ist, ist es für sie eine Gefahr, zurückzugehen. Weil vielleicht immer noch die gleichen Leute dort im Regime sind und so weiter. Und ja. Ich glaube, was im besten Fall kann passieren, ist, dass jetzt die Diskussionen um den Schutzstatus S und wie wenig das die Leute eigentlich überkommen und dass die zu einer Verbesserung führen von der vorläufigen Aufnahme F. Also das wünschen sich alle, weil all die Bestrebungen jetzt und die Stimmen, die man hört, die sich auch empören, die wollen eigentlich nichts anderes. Sie sagen, erstens, die Leute brauchen mehr Geld, weil Zum wirklich ankommen, da auch eine Ausbildung machen, einen Job finden, da muss man Deutschkurs können besuchen, da muss man können, Qualifizierungsprogramm machen, da muss man können, gut untergebracht sein, da muss man können, eine Wohnung haben und auch mal in Ruhe lernen und schlafen und so weiter. Und im besten Fall passiert das. Und es gibt jetzt aber im Parlament Diskussionen, dass man auch für andere Leute in den ersten 3 Jahren, also auch für anerkannte Flüchtlinge, würde die Sozialhilfe kürzen. Mhm. Also auch so Diskussionen mhm. sind aktuell im Parlament und da hoffen wir natürlich alle, dass das jetzt keine Chance hat. Mhm. Weil es ist einfach eine Illusion, dass man ein Anreizsystem schafft mit dem. Am Anfang brauchen die Leute Unterstützung und jeder investierte Franken kommt mehrfach zurück. Da gibt es dazu auch gute Studien eigentlich, oder? Es braucht am Anfang die Investitionen.
Mhm. Also eben, ich will das gar nicht verniedlichen, aber ich glaube, grundsätzlich ist die Idee von unserem Rechtssystem, dass wer aus einem Kriegsgebiet kommt, vorläufig aufgenommen wird. Also, mhm. und es ist natürlich klar, dass die Wege aus der Ukraine näher sind, aber das liegt nicht an unserem Rechtsempfinden, sondern nein, das liegt an der Geografie.
Es ist eben gleich nicht ganz so einfach. Also, weil immerhin haben wir das Botschaftsasyl abgeschafft, oder?
Mhm. Ja.
Das wäre der direkte
genau. Weg
mhm. genau. Also, wenn man sagt, es wäre uns so wichtig, aber es liegt einfach leider zu viel Land und Meer dazwischen, mhm. dann hätten wir wenigstens das können offen
lassen.
Oder? Und dann sind wir innerhalb von Schengen, Dublin, wie wir drin sind, ja dann doch so, dass wenn jemand schon mal ein Gesuch gestellt hat, dann trittst du überhaupt nicht mehr auf das ein. Also, und das sind halt schon Sachen, wo ich jetzt so finde, das kann man jetzt nicht so einfach mit dem völkerrechtlichen Grundsatz wegweisen, dass man sagt, ja, wer wirklich an Leib und Leben bedroht ist, der bekommt bei uns immer ein warmes Zimmer, oder?
Ja, das ist jetzt eine offensive Interpretation von dem, was ich gesagt habe.
Ja, ich habe es schon so gehört.
Ehrlich?
Ja.
Okay. Nein, ich habe nicht gesagt, alles ist gut, überhaupt nicht. Ich sage nur, dass das Rechtsempfinden, würde ich sagen, ist da, aber klar, wir sind froh, wir haben uns, also das finde ich auch beschämend, dass sich die Schweiz tendenziell weggeduckt hat, also gerade in dieser Migrationskrise sind wir ja froh gewesen, dass das über Deutschland gelaufen ist und nicht über uns, und die Abschaffung vom Botschaftsasyl ist sowieso, finde ich, ein grosser Fehler gewesen, und jetzt auch, also was Resettlement-Programm anbelangt aus Afghanistan, da ist mir extrem knausrig.
Die haben, wo es gescheitert
ist. Ja, und da ist mir extrem knausrig. Und gerade Afghanistan, also dort gibt es 1000 Fluchtgründe. Mhm. Also das ist schon klar. Ich glaube, wir sind, wir simulieren den Stammtischdiskussion, die tendenziell nicht so kontrovers ist.
Aber vielleicht könnten wir ja wirklich mit dem abschließen, Ivan, du hast jetzt gesagt, was wirklich eine Verbesserung wäre jetzt. Im Status F wäre mehr Geld am Anfang, oder? Gibt es noch andere Sachen, die man verbessern könnte? Wäre zum Beispiel Reisefreiheit wichtig?
Unbedingt, also für vorläufig Aufgenommene, ja. Reisefreiheit, Familiennachzug. Ja. Das ist, ich meine, man muss sich das vorstellen, oder? Man ist jahrelang getrennt. Also in der Regel nicht immer, aber sind es eher männliche, also Familienväter, die dann in der Schweiz angekommen sind, weil, wie ihr das gesagt habt, eine Flucht vorausgeht, eine lebensbedrohliche Flucht mit vielen Hindernissen. Das sind eher die Männer, die sich auf den Weg machen, weil man als Frau einfach noch viel exponierter ist und die Chance grösser ist, dass man da heil ankommt als Mann. Das ist einfach eine Tatsache und das ist nicht... Und also sicher Familiennachzug... und Reisefreiheit, ja. Also, und ich glaube, die Reisefreiheit ist auch nur darum eingeschränkt worden, weil man gesagt hat, also die Leute sollen nicht in ihr Heimatland dürfen zurückreisen. Sie haben ja da Asyl gestellt. Und das sind vielleicht wenige Fälle, die nachher die Diskussion ausgelöst haben, die tatsächlich in ihr Land zurückgereist sind, aus unterschiedlichen Gründen, wo man gesagt hat, also aber das geht dann gar nicht. Warum sind sie denn da, wenn sie nachher in ihr Land gehen? Aber dass man das nachher ausweitet auf Nachbarländer von der Schweiz, gibt es keine Logik in meinen Augen.
Es klingt jetzt alles nach sehr vernünftigen Gründen. Jetzt vielleicht eine Schlussrunde noch zum Thema. Kirche engagiert sich im Moment diakonisch ja sehr stark. Also du hast jetzt gesagt, was in einzelnen Gemeinden läuft, wie man sich vernetzt, wie man mit anderen zusammenarbeitet. Wie schätzt sich so das politische Engagement von der Kirche ein? Also, findest du, es läuft eigentlich gut? Also wir haben ja auch Hilfswerke, die sich dort sehr stark exponieren. Wir haben einzelne Vertreterinnen, Vertreter, die sich auch über die Medien stark engagieren. Oder findest du, es braucht die da mehr oder etwas anderes, was Kirche macht?
Also es gibt von der Evangelischen Kirche Schweiz oder EKS, gibt es schon immer wieder auch auf politischer Ebene Arbeit. Manchmal auch hier in der Zürcher Landeskirche. Mhm. Ich glaube, punktuell ist es wichtig, dass sich Kirche immer wieder auch in diese Diskussionen eingibt. Das glaube ich schon. Also wir haben uns ja dort, wo zum Beispiel das verschärft worden ist, mit dem Geld für vorläufig aufgenommene Ausländer F, hat ja Kirche sich im Vorfeld von der Abstimmung, es haben ja die Stimmbürger abgestimmt, mhm, dass ja man den Leuten weniger Geld gibt. Ja. Da hat Kirche sich engagiert und hat eine Gegenstimme zu dieser Vorlage öffentlich, also mit einer Medienmitteilung hat sie sich eingesetzt. Ich denke, das ist gut und wichtig und dort ist es immer so ein bisschen die Frage, wie viel und wenn. Also wenn macht es Sinn, dass es auch eine Wirkung hat. Ja, unbedingt. Und auf lokaler Ebene, also es gibt so kirchliche Organisationen, die vielleicht sich stärker äußern als jetzt Landeskirchen. Das schon, ja.
So, etwas, was ja ganz viele Gemeinden und Institutionen betrifft, ist ja der Flüchtlingssonntag, der wieder kommt. Mhm. Ich glaube, meistens das dritte Wochenende im Juni, oder? Mhm. Wo das ist. Wo eigentlich noch das schönste Zusammenspiel ist von Gemeinden, übergeordneten Institutionen und Kirche insgesamt. Aber ich glaube schon, es bleibt irgendwie letztendlich immer so ein Ding, dass probierst praktisch zu helfen, diakonisch tätig zu sein und irgendwo dann schon auch so politische Grundvoraussetzungen zu verbessern.
Oder? Ja, aber ich glaube, jetzt in dem Bereich würde ich jetzt der Kirche wirklich ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, und zwar beiden Kirchen. Also da ist ja wirklich katholisch und reformierte Kirche arbeiten auch sehr eng zusammen. Mhm. Und ich finde auch, dass die Stellungnahmen, die passieren auf unterschiedlichen Ebenen, immer einen Anknüpfungspunkt haben bei der Erfahrung, beim Engagement. Also ich glaube, darum sind die auch glaubwürdig, selbst wenn man dann in der Minderheit ist. Ich finde, eben gerade die Zeit, wo Fluchtpunkt gegründet worden ist, hat gezeigt, dass viele Gemeinden ganz unabhängig von Herkunft und Religion von diesen Menschen helfen. Da glaube ich jetzt wirklich, ist die Empathie mit den Menschen aus Afghanistan gleich gross und das ist wirklich ein glaubwürdiges Leben von Nächstenliebe. Ja. So. Und aus dem heraus entstehen eben dann auch glaubwürdige Stellungnahmen, wenn man sagt, schau, wir sehen, ja, diese Menschen haben zu wenig Geld, wir sehen das und kürzen das nicht. Und ich glaube, darum ist die Stellungnahme dort von der Kirche sehr gut gewesen. Ähnlich ist es jetzt, wo ja Hex die Petition lanciert hat, wo die Sozialhilfe entkoppeln vom Aufenthaltsstatus. Ja. Das ist ja auch etwas, wo sich Kirche ganz stark engagiert hat, mit dem Corona-Batzen in Zürich, mit der Basishilfe, wo ja dann leider gescheitert ist. Also ich meine, das ist ja auch so eine Situation, dass Leute jetzt aus Pandemiegründen oder was auch immer in die Sozialhilfe abrutschen, die nicht in Anspruch nehmen, weil sie Angst haben, ihren Aufenthaltsstatus wird verschlechtert. Ja. Und auch das, muss man sagen, ist politisch gewollt. Und darum ist es wichtig, dass das auch die Kirche immer wieder sagt. Das sind nicht einfach quasi Zufälligkeiten, die es jetzt gibt, sondern das ist ein politischer Wille dahinter. Und immer wieder nachfragt, hey, sind ihr euch sicher, dass das richtig ist? Oder? Und ich glaube, das ist die Aufgabe. Und unabhängig davon, wie dann die Abstimmung ausgeht, aber einfach immer wieder zu sagen, überlegt es euch doch nochmal.
Ivana, wer mehr über dein Engagement und eure Aktivitäten möchte erfahren, schaut am besten wo? Fluchtpunkt.ch? Oder?
Wir haben aktuell auf der Landeskirchen-Homepage, also zhrf.ch, gibt's eigentlich auf der Frontseite gibt's alle gesammelten Infos zu Ukraine-Hilfe. Super. Also jetzt nicht nur meine Arbeit, es geht dort auch um seelsorgerliche Begleitung und geistliche Unterstützung. Also es ist ein ganzes Sammelsurium und dort kann man sich informieren, wer für was wie zuständig ist.
Das verlinken wir natürlich in der Show.
Das machen wir auf jeden Fall. Und danke vielmals, bist du da gewesen und hast dir Zeit genommen für den Stammtisch. Euch allen wünschen wir eine gute Woche. Schon gleich ist Wochenende. Und wir freuen uns natürlich auf eure Reaktionen an contact@reflab.ch. Und vielleicht habt ihr ja ein bisschen Zeit und könnt mal schauen auf zhrf.ch, was so alles läuft und im Gang ist. Bis gleich wieder. Habt's gut. Ciao zusammen.
Ciao.
Tschüss.